Ich habe hier einmal die 7 größten Wirtschaftsmächte nach einer unorthodoxen Art der Berechnung des Bruttoinlandprodukts aufgezählt. Die orthodoxe kommt auch noch gleich. Und da sehen wir nach Kaufkraftparitäten. Also um das zu erläutern, die konventionelle und verbreitetste Form des Bruttosozialprodukts zu messen ist in Dollarparität. Das heißt also, zum Umtauschkurs, zum Wechselkurs des Dollars wird das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel des Euro, der Eurozone oder des britischen Pfunds berechnet. Das ist die traditionelle Methode. Die ist etwas irreführend, wenn man damit den realen Wohlstand eines Landes erkennen will. Es gibt deswegen eine Methode, die wird immer häufiger benutzt in letzter Zeit, das ist die nach Kaufkraftparität, und der IWF, die Weltbank, die UNO weisen inzwischen, wenn sie diese Statistiken machen, beide Rechenmethoden aus. Wir werden gleich sehen, wieso das interessant ist. Und Kaufkraftparität bedeutet, dass man jetzt nicht den Wechselkurs nimmt, um das Bruttoinlandsprodukt zu berechnen, sondern als Rechnungsgrundlage wird genommen, was kann ich in dem betreffenden Land mit einem Dollar erwerben, kaufen. Was ist die Kaufkraft mit einem Dollar? Bisschen einfacher, es gibt so ein spaßhaftes, aber ökonomisch zutreffendes Gag dazu. Das ist der Cheeseburger. Was kostet ein Cheeseburger in den USA, in Moskau, in Südafrika, in Nigeria, in Peking? Ja? Und der kostet nicht überall 4 Dollar, ja, oder 3,25 Dollar, ne? Sondern es gibt Länder in Indien, da kostet er nur 1,20 Dollar, ja? Aber in Norwegen kostet er 5 oder 6 Dollar. Daran sehen Sie die Bedeutung und die Logik, die hinter diesen beiden Berechnungsmethoden besteht. Ja? Also, wenn man diese Kaufkraftparitäten, Purchasing Power Parity heißt PPP, zugrunde legt, das sind Zahlen des IWF, dann haben im vergangenen Jahr die Chinesen bereits die USA überholt, leicht, Sie sehen das an der Zahl. Dann kommt an dritter Stelle Indien, das sind alles IWF-Zahlen, Japan, Deutschland, Russland und Brasilien. Die blauen sind in den gegenwärtigen G7. Die anderen sind nicht in den G7, beziehungsweise Russland ist jetzt rausgeflogen aus den G8. Also Sie sehen, wenn man Wirtschaftskraft sich mal genauer anschaut, dass das mit dieser Hierarchie, die wir vorhin gesehen haben, dabei ist, ziemlich durcheinander gewirbelt zu werden. Und ich habe jetzt mal das Gleiche für die G7 nach der klassischen Dollarparität gemacht. Da sehen Sie also links die USA, die sind da nach wie vor top nach dieser traditionellen Berechnungsmethode. An der zweiten Stelle liegt Japan, liegt China mit 9 Billionen, und Japan, das in den G7 ist, an zweiter Stelle ist schon nicht mehr die zweitstärkste Volkswirtschaft. Deutschland rutscht ebenfalls nach hinten, weil insgesamt die Reihenfolge sich jetzt verschiebt. Ja. Frankreich sehen Sie hier links in den realen G7, Großbritannien, und dann kommt Italien, das Schlusslicht, nicht das vorletzte, und Kanada. Aber Brasilien, sehen Sie hier an dem rechten Rand, ist selbst nach der traditionellen Berechnungsmethode ökonomisch bereits vor Italien. Das heißt, wenn man die traditionelle Methode zugrunde legen würde, wären Italien und Kanada schon aus den G7 rausgeflogen, und China und Brasilien müssten drin sein, und in 4-5 Jahren würden auch Frankreich und Großbritannien rausfliegen und dafür Indien und Russland nachrücken. Das sind die Tendenzen, das sind die Prozesse, die sich ökonomisch abspielen in der Welt. Das heißt, das Bild ist noch die traditionelle, aber die multipolare Weltordnung sieht anders aus. Sie erodiert, sie löst sich auf, Und an ihrer Stelle treten verschiedene Pole. Unterschiede gibt es noch. Die USA werden noch lange sehr stark, groß und bedeutend bleiben. Aber sie stehen einfach nicht mehr an der Spitze und alle anderen folgen ihr. Ja? Sondern andere bestreiten die Führungsrolle und wollen ihren eigenen Laden aufmachen. Sehen Sie, Japan, Indien, Russland könnten möglicherweise Brasilien Kernpunkte von verschiedenen Polen sein in der Weltordnung, Südafrika und drumherum, das sind dann kleinere Länder, die sich dann zum Teil um diese Pole herum gruppieren. Also in Brasilien würde dann Argentinien, Chile und andere lateinamerikanische Länder sich sozusagen um diese Gruppe herum gruppieren. Und das gilt für die anderen auch. Ich habe das jetzt nicht im Einzelnen festgelegt, aber so würde ungefähr grafisch diese multipolare Weltordnung aussehen. Natürlich die EU, wobei unklar ist, ob das ein eigenständiger Pol sein wird, diese EU, ökonomisch ja. Aber ob das politisch sich durchhält, ist außerordentlich fraglich im Augenblick. Und es könnte sein, dass die traditionellen großen Nationalstaaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, eher eine eigenständige Rolle spielen und die EU als außenpolitischer Akteur unbedeutend bleibt. Das wichtigste Bündnis oder die wichtigste Allianz, die sich gebildet hat im Augenblick, gegenüber der alten Pyramide, der unipolaren Pyramide, sind die sogenannten BRICS-Staaten. Das ist Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Die Formulierung stammt von Goldman und Sachs. Kann man drüber streiten. Die haben das also jetzt übernommen für sich, diesen Begriff. Und hier sehen Sie ein paar wichtige Basisdaten von diesen Ländern. BIP haben wir bereits gesehen, und zwar in beiden Berechnungsmethoden. Interessant ist noch, was wir noch nicht gesehen haben, das Pro-Kopf-Einkommen. Das Pro-Kopf-Einkommen ist näher dran an den realen Wohlstandsverhältnissen in einem Land als diese sehr abstrakten allgemeinen Zahlen, weil da natürlich wissen Sie aus der Statistik, die ganzen Milliardäre und so weiter drin enthalten sind. Und deswegen sehen Sie dann an dem Pro-Kopf-Einkommen eine andere Reihenfolge. Da liegt Russland an der Spitze mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 13.000 pro Russe und Russin, während Indien mit nur 1.570 Dollar dort am Ende dieser Hierarchie steht. Also da gibt es einige Veränderungen in der Reihenfolge, wenn man das als Maßstab nimmt. Und bei den Militärausgaben sehen Sie das ähnlich. Dort liegt China ganz eindeutig an der Spitze, gefolgt von Russland, während die anderen, also Brasilien, eigentlich in einer ganz anderen Liga spielen. Brasilien hat seit 100 Jahren keinen Krieg mehr, hat keine Feinde, deswegen ist das Militär viel geringer und das Gleiche gilt für Indien und für Südafrika. Also zumindest was die Größe des Militärhaushalts angeht, Konflikte haben die auch. Die Inder vor allem. So, dieses Bündnis ist interessant, sich mal anzuschauen, weil es mehr ist als einfach nur die Bildung einer Ländergruppe. Das gibt es ja in der UNO, da gibt es die Gruppe der 77, das sind die Entwicklungsländer. Man kann einfach solche Länder aggregieren, zusammenzählen und die machen dann auf internationalen Verhandlungen, treten die dann als Gruppe auf. Aber da ist keine wirklich materielle Integration dabei. Während das bei den BRICS anders ist, seit 2009 gibt es einen Prozess steigender realer Integration. Zum Beispiel haben sie jetzt eine gemeinsame Entwicklungsbank gegründet, und sie haben einen gemeinsamen Reservefonds gegründet, wo im Fall von Zahlungsschwierigkeiten eines BRICS-Staates aus diesem gemeinsamen Fonds Liquiditätsspritzen kommen. Also das ist im Grunde nichts anderes als ein IWF, aber außerhalb der Machtsphäre der USA. Wir gucken uns mal so ein bisschen, ich halte das relativ kurz, diese Gruppe an, die sich da zusammentut. Ein, wenn man so will, neuer Block oder neue Allianz. Sie haben vieles gemeinsam, alle sind kapitalistisch, sind wachstumsorientiert und machen eine nachholende Industrialisierung. Dieses Leitbild vertreten alle, das hat sich weltweit durchgesetzt, mehr oder weniger. Allerdings gibt es Unterschiede, wenn man das Verhältnis von Markt und Staat sich ansieht auf einer Skala, gibt es hier stark staatsinterventionistisch am meisten China. An zweiter Stelle auch noch relativ interventionistisch mit, Sie kennen das, Gazprom, bekanntes Beispiel, also staatliche Rohstoffkonzerne. Das ist starke Intervention des Staates. Indien ist irgendwo dazwischen. Brasilien noch weniger Staatsintervention, aber doch, zum Beispiel im sozialen Bereich. Und am liberalsten von denen ist Südafrika. Südafrika, vielleicht da in Klammern eine kleine Erläuterung, warum die dabei sind. Das ist der einzige afrikanische Staat und das ist natürlich eine politische Demonstration, den afrikanischen Kontinent in diesen Kreis mit hineinzunehmen. Nimmt man die reine Wirtschaftskraft, würde Südafrika da nicht dazugehören, weil zum Beispiel Nigeria viel größer ist, sowohl bevölkerungsmäßig sowieso, aber auch ökonomisch. Wenn man sich das Militär ansieht, ist die Situation wieder etwas anders, die ist hochinteressant. Da ist Russland in einer Sonderstellung. Zum einen ist es Atommacht, aber was in der Debatte auch um die Ukraine und um den neuen Kalten Krieg völlig vergessen wird, Russland ist das einzige Land außer den USA, das die sogenannte Second Strike Capacity besitzt, die Zweitschlagskapazität. Das heißt, im Falle eines Atomkriegs, die Älteren unter Ihnen, die noch den Kalten Krieg im Kopf haben, kennen das, ja, da kann angenommen, die USA machen einen atomaren Angriff auf Russland und dann sind die in der Lage, auch nach dem Angriff immer noch so viele Raketen loszuschicken, um die USA dem Erdboden gleich zu machen. Und umgekehrt. Das ist die Second Strike Capacity. Die wird in den ganzen Debatten, vor allem auch im Westen, relativ wenig thematisiert, weil sie ein sehr bitterer Wermutstropfen im Sieg im Kalten Krieg war. Die ist nämlich übrig geblieben aus der sowjetischen Epoche. Und in den ersten Jahren sah es auch so aus, dass die Atomraketen schneller verrosten, als das quasi abgerüstet werden könnte. Ja. Das hat sich seit 2000 geändert und vor allem durch den Amtsantritt dann von Putin gibt es eine starke Modernisierung und diese Zweitschlagskapazität ist intakt. Das ist, wenn man die geopolitische Debatte in den USA kennt und verfolgt, ein Pfahl im Fleische der USA. Und die hätten sie gerne weg. Aber das ist jetzt ein Seitenthema, das verfolgen wir nicht weiter. Das gibt aber Russland eine Sonderstellung in diesem Ganzen. China ist ebenfalls Atommacht, aber besitzt noch keine, zumindest noch keine Zweitschlagkapazität. Auch Indien ist Atommacht, während Brasilien und Südafrika den Non-Proliferationsvertrag unterschrieben haben und atomwaffenfrei sind. Sie erinnern sich an die Machtressourcen, Militär. Sie erinnern sich an Obamas Aussage, Backbone, das Rückgrat ist das Militär. Daran sehen Sie natürlich auch ein starkes Gefälle innerhalb dieser Gruppe der BRICS. Und wenn man sich jetzt das politische System als einen anderen Indikator anguckt, gibt es auch relativ starke Unterschiede. China mit einem Einparteiensystem, das sich selbst als kommunistisch bezeichnet, Russland ein Präsidialsystem, der gewählt ist und auch real eine Mehrheit hat in der Bevölkerung, aber mit ausgeprägten und offenbar in letzter Zeit wieder zunehmenden autoritären Tendenzen. Indien wird immer gerne als westliche, größte Demokratie bezeichnet. Wer Indien etwas genauer kennt, weiß, dass die Verhältnisse nicht ganz so rosig sind. Ja, das ist ein extrem klientelistisches System und lässt sich, wenn man die Demokratie in der Substanz betrachtet, nicht unbedingt als lupenreine Demokratie bezeichnen. Während die beiden anderen relativ nahe an westlichen Modellen dran sind, die zum Teil auch aus dem Westen übernommen haben. Also Südafrika hat das britische System übernommen. Ein paar andere, ich mache das jetzt sehr schnell, international, im Verhalten der internationalen Politik sind alle diese Länder selbst regionale Hegemonialmächte. Das heißt, sie haben in der Region, auf dem Kontinent, wo sie sind, eine Sonderstellung, eine führende Stellung. Wenn man sich die ökonomische Struktur ansieht, gibt es wieder sehr große Unterschiede. China wird als Werkbank des Planeten bezeichnet, ein bisschen übertrieben, aber hat eben eine große Industrie, auch eine sehr avancierte Industrie zum Teil, ist aber extrem rohstoffabhängig. Russland hat eine veraltete Industrie und wenige Hightech-Sektoren, Weltraum, Luftfahrt oder wer Virusprogramm hat, Kaspersky, also es gibt so ein paar Sektoren, wo sie international sozusagen wettbewerbsfähig sind, aber ein ganz großer Rohstoffexporteur und extrem rohstoffreich. Brasilien eine wachsende, aber noch nicht sehr weit konkurrenzfähige Industrie und ebenfalls Rohstoffexporteur. Indien beginnende Industrialisierung. Und Südafrika kaum weltmarktfähige Industrie, aber ebenfalls Rohstoffexporteur. Im internationalen System, die UNO, China ist UNO-Sicherheitsratsmitglied mit Veto, ist in den G20 und hat vor kurzem eine eigene Entwicklungsbank gegründet, die Asiatische Investitions- und Infrastrukturbank. Sie haben davon gehört vielleicht, weil die USA strikt dagegen waren, mitzumachen, während inzwischen die Europäer alle mitmachen. Hintergrund: In Asien und quer durch Asien gibt es gigantische Infrastrukturprojekte in den nächsten Jahren, sogenannte Seidenstraße-Projekte zum Beispiel. Das besteht aus Häfen, aus einer Schifffahrtsroute, das besteht aus einer Güterzug, Schnellfahrt, Eisenbahn durch Sibirien. Kann man also dann seine Güter von Peking mit dem Zug in einer Art Güter-ICE innerhalb von 3-4 Tagen nach Westeuropa. Und solche Dinge. Riesige Investitionen, riesige Profite winken da und deswegen machen viele westliche Länder mit. Und China ist auch Mitglied der sogenannten Shanghai-Kooperation. Das ist ein auch zunächst zwischen Russland und China entstandene Kooperationsform zu militärischen Fragen. Die ist entstanden, als China und Russland ihre Grenzkonflikte am Amur gelöst haben vor 10 Jahren. Und da schließen sich einige andere Länder mit an, diese sogenannte SCO, Shanghai Cooperation Organization. Und Russland hat natürlich, ist auch Sicherheitsmitglied, Veto, G20 und betreibt diese Eurasische Wirtschaftsunion, so eine Art eurasisch-russisch dominierte EU. Brasilien ist in den G20 und im Mercosur. Indien ist ebenfalls in dieser Shanghai-Gruppe und in den G20 und Südafrika ist nur in den G20. Also auch hier Gemeinsamkeiten, Überschneidungen, aber große Heterogenität. Kulturell, das ist jetzt das letzte Kriterium, was ich anlege. China ist sehr eigenständig, deswegen habe ich da hingeschrieben, chinesisch, kulturell. Ja. Während Russland natürlich europäisch ist und sozusagen kulturell eben im Großen und Ganzen daherkommt, mit einer slawischen Komponente natürlich. Brasilien genauso, dafür mit einer eher mediterranen Orientierung. Für Indien gilt das Gleiche wie für China, eine sehr starke, eigenständige kulturelle Verwurzelung. Und Südafrika ist sehr stark westeuropäisch. Durch die Apartheid-Zeit und den Kolonialismus des Briten und die Holländer bzw. die Buren, die dort seit 150 Jahren ansässig sind. Das ganze Bündnis wird auch im Westen als Gegenreaktion auf den Westen verstanden. Und so ein paar Momente, die man da jetzt unsystematisch mal beleuchten kann, ist, dass es innerhalb dieses Bündnisses einen Kern gibt. Das ist die Achse Peking-Moskau, die viel enger ist, als das hierzulande wahrgenommen ist, und zwar schon lange eingesetzt vor dem Ukraine-Konflikt. Ja, also das ist, im Westen wird das jetzt erst so allmählich zur Kenntnis genommen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Sanktionen gegen Russland sind für das Land am gefährlichsten im Finanzbereich. Andere sind Peanuts. Und zwar deswegen, weil die ganze Infrastruktur des Finanzsystems am weitesten globalisiert ist und diese Infrastruktur von westlichen Institutionen monopolartig dominiert worden ist. Bekannte Beispiele ist das SWIFT-System. Das SWIFT-System ist ein Nachrichtensystem. Sämtliche Banken der Welt benutzen das. Wenn die was verkaufen wollen, dann geht da eine Anfrage raus, also Deutsche Bank, Schwäbisch Hall will Aktien in Hongkong verkaufen, da schickt sie das raus über das Messaging, über das SWIFT, und dann kriegt sie eine Antwort, ja, wir nehmen sie, aber wir hätten sie gern ein bisschen billiger und so weiter. Also all diese Transaktionen laufen über SWIFT. Und wer SWIFT kontrolliert, kann natürlich diesen ganzen Finanzsektor lahmlegen. Opfer dieser Sache ist zum Beispiel der Iran gewesen, der nichts machen konnte dagegen und deswegen gewaltige Schäden hat. Was machen die Chinesen und die Russen? Die machen das eigene, ein eigenes System auf. Ja. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Deglobalisierung, wenn man so will. Das Monopol bei dieser Infrastruktur wird gebrochen. Das gilt auch für Rating Agencies und das gilt auch für andere Infrastrukturen, zum Beispiel Kreditkartensysteme. Ne. Visa hat ja nicht nur bei Russland, auch in anderen Fällen, weiß nicht, wer Spenden überweisen wollte an Assange, an seinen, als er damals diese Whistleblower-Geschichte gemacht hat. Und dann hat Visa auf Betreiben der USA und Mastercard diese Spenden nicht überwiesen. Ja? Also da sieht man, also wer das machen wollte von uns, war davon betroffen. Waren Sanktionen gegen uns, die wir spenden wollten, um diese Whistleblower zu unterstützen. Das ist natürlich jetzt für eine Volkswirtschaft wie Russland eine ganz andere Nummer. Aber da machen jetzt einfach ihren eigenen Laden auf. Und dann sind sie davon nicht mehr abhängig. Die BRICS institutionalisieren sich, das habe ich bereits erwähnt, also mit diesem Fonds und mit dieser Bank. Und beim nächsten Gipfel wird es möglicherweise weitere Integrationsprojekte geben. Wir erleben also dadurch eine Art selektive Deglobalisierung, das heißt eine Fragmentierung im internationalen System, die entgegen dem Trend der letzten 30 Jahre sich entwickelt, beim Finanzsystem deutlich geworden. Das gilt auch das Internet. Russland und China machen sich vollkommen unabhängig inzwischen von den US-dominierten wichtigsten Servern, also überall sehen Sie diese Prozesse. Und die BRICS haben die Sanktionen gegen Russland ignoriert. Die haben schon in der UNO nicht dafür gestimmt, haben nicht Russland verurteilt und haben im Gegenteil sogar dann, als die Griechen und die Polen ihre Agrarprodukte nicht mehr liefern durften wegen Sanktionen, sind die sofort in die Marktlücke gestoßen und in Moskau werden jetzt halt brasilianische und indische Orangen und Bananen gehandelt. Das ist die Bank, diese asiatische Investitions- und Infrastrukturbank, habe ich schon erwähnt. APEC ist ein regionales Handelsbündnis, die Shanghai-Kooperation auch. Ich mache das jetzt ein bisschen kurz. Sie sehen das, ALBA ist ein lateinamerikanisches Beispiel. Sie sehen überall diese Tendenzen, dass sich internationale Strukturen herausbilden, jenseits und außerhalb der traditionellen NATO-, EU-, US-dominierten Bündnisse, Allianzen und Institutionen. Vorneweg natürlich außerhalb von IWF und Weltbank. Das Ganze hat auch inzwischen konfrontative Züge angenommen. Über die NATO-Osterweiterung ist natürlich in erster Linie Russland betroffen, aber auch China findet das nicht gut. die EU-Osterweiterung ist ein Konflikt mit Russland, Kosovo, vor 10 Jahren der ganze Serbienkrieg wurde im Westen auch wenig wahrgenommen, ist sowohl von Russland als auch China die westliche Politik sehr stark abgelehnt worden, nur haben die sich damals nicht sehr klar geäußert. Raketenabwehr in Osteuropa. Ich habe vorhin erzählt, die Geschichte mit der Second Strike Capacity. Der Versuch, eine Raketenabwehr in Osteuropa zu stationieren von Seiten der USA, mit der Begründung, man müsste sich gegen die Ayatollahs schützen, die ja an einer Bombe basteln und so weiter, ist die Fassade gewesen, hinter der sich natürlich real der Versuch verbirgt, die russische Zweitschlagskapazität abzustellen, abzuschaffen. Ja. Also selbst wenn die, also wenn die einen Zweitschlag machen müssen, ein paar Minuten brauchen sie schon, ja. Aber wenn sozusagen, das ist die Idee dieser Atomstrategen, wenn schnell fliegende Raketen an der Nähe der russischen Grenze, also in der Ukraine, in Polen, in Rumänien stehen und in 3 Minuten in Moskau sind, das sind nämlich nur 400-500 Kilometer, dann können sie einen sogenannten Enthauptungsschlag machen und dann ist die Zweitschlagskapazität weitgehend, nicht völlig, aber weitgehend weg. Und die USA überleben den Atomkrieg. Werden vielleicht ein paar Städte in Schutt und Asche gelegt, aber das sind dann Kollateralschäden. Also das ist ein brisantes und heißes Thema, das man auch bei uns relativ wenig diskutiert. Zum Irakkrieg haben sich ja nicht nur China und Russland, sondern auch Frankreich und Deutschland damals klipp und klar dagegen ausgesprochen. Georgien war ebenfalls ein solcher Konflikt im Vorfeld. Ein anderer ist die Stimmrechtsreform im IWF und in der Weltbank. Das ist etwas, was insbesondere China ärgert, weil China nämlich viel mehr Stimmrechte zustehen würden nach seiner Wirtschaftskraft. Aber diese Stimmrechtsreform wird von den USA, vom Kongress blockiert. Der Konflikt in Libyen war ebenfalls einer, wo Russland und China sich sehr deutlich inzwischen geäußert haben und dagegen ausgesprochen haben. Das gleiche gilt für Syrien. Hier wird immer so dargestellt, es war der Putin, der da im Sicherheitsrat blockiert. Das stimmt nicht. Also auch die Chinesen, das heißt also 2 von 5 Sicherheitsratsmitgliedern immerhin, fanden das nicht gut, in Syrien die gleiche Nummer abzuziehen wie in Libyen. Oder, interessanter Beispiel, der Fall Snowden. Putin war der Einzige, der die Courage hat, dem Mann Asyl zu gewähren. Selbst die Chinesen haben ihn wie eine heiße Kartoffel weitergereicht. Der war ja in Hongkong nach Moskau, weil sie die Amis nicht provozieren wollen. Also sehen, es gibt, und über die Ukraine braucht man nicht weiter zu reden, bereits eine ganze Reihe von Konfliktfeldern, an denen sichtbar wird, dass es bei dieser Umstrukturierung des internationalen Systems bereits handfeste Lagerbildungstendenzen und Konflikte gibt. Einen, wo vor allem China verwickelt ist, das ist im Pazifik. Sie kennen wahrscheinlich aus den Medien diesen Konflikt um Inseln im südchinesischen Meer. Wem gehören die? Wer über die verfügt, Souveränität darüber hat, kann A, die Region militärisch kontrollieren und B, natürlich auch ökonomisch daraus Nutzen ziehen, wenn dort Öl, Gas oder sonst irgendwas gefunden wird in der Region. Also sehen, das ist eine Liste und die ist nicht vollständig, an der sichtbar wird, dass das TTIP Teil einer viel längeren Kette an Konfliktfeldern ist mit diesen Emerging Markets, als das wahrgenommen wird. Man könnte jetzt sagen, naja, wir freuen uns darüber, über diese Ende des unipolaren Weltsystems. Sicherlich ist da auch aus emanzipatorischer Sicht eine positive Tendenz drin, wenn es zu einer Demokratisierung des internationalen Systems kommt. Aber man muss natürlich auch sehen, erstens, dass man nicht nach dem Motto der Feind meines Feindes ist mein Freund verfahren darf, also dass wir jetzt dicke Freunde mit China, Russland, Brasilien und so weiter würden, nur weil die Streit haben mit denen, mit unseren Oberen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil deren Politik natürlich auch über weite Strecken problematisch ist. Aber was dieses Ziel angeht, die Demokratisierung des internationalen Systems, würde auch ich sagen, das ist etwas, was man unterstützen kann. Aber es gibt dann natürlich in diesem System auch Gefährdungen und Risiken. Das ist sehr instabil, also da kann viel leichter, also wenn es viele Konflikte gibt an verschiedenen Ecken und Enden, kann es viel leichter zum Krieg kommen an der einen Stelle, muss nicht gleich der Weltkrieg sein. Ja. Die Anzahl der Konflikte nimmt zu. Es findet ein Wettrüsten und eine Militarisierung statt, das sehen wir im Augenblick bereits, auf Schritt und Tritt, hier in Europa mit Polen, baltische Länder und so weiter, fahren die Rüstungsetats hoch, Russland sowieso, aber auch im Pazifik findet das statt, Japan versucht aufzurüsten und so weiter. Also das ist eine gefährliche Tendenz. Und es droht eine feste Blockbildung und eine Art kalter Krieg, was natürlich auch nicht gut ist. Und vor allem, diese neuen Tendenzen führen dazu, dass die großen globalen Probleme, wie die Klimaproblematik zum Beispiel, die Entwicklungsproblematik, viel weniger Kapazitäten, Lösungskapazitäten bekommen, wenn alle wieder beschäftigt sind, aufzurüsten, Rivalitäten zu haben und so weiter. Wenn also Konflikt über Kooperation dominiert. Das ist also ein ganz besonders problematischer Aspekt, dass diese Verschärfung der internationalen Lage dazu führen kann, dass beim Klima, bei der Armutsbekämpfung und vielen anderen Dingen Einigung schwerer wird. Das sind die Risiken. Ich komme jetzt zum Schluss. Die Demokratisierung des internationalen Systems ist eine emanzipatorische Reaktion auf neue Kräfteverhältnisse. Und wir sollten das TTIP eben auch unter diesem Gesichtspunkt kritisieren. Also ich tue das und jeder, der an dem TTIP was auszusetzen hat, sollte es eben auch kritisieren als ein Instrument in dieser geopolitischen Auseinandersetzung. Denn was ist eigentlich zu tun gelte in dieser Situation, ist eine Blockbildung zu verhindern, ist politische Konfliktlösungen absolute Priorität zu geben, Vermittlerrollen zu suchen, ob zum Beispiel Länder wie Indien und Brasilien so etwas spielen können, also deren weltpolitische Rolle aufwerten als Konfliktlöser, das Wettrüsten zu begrenzen, vor allem weil es völlig neue Felder dafür gibt, wie den Cyberwar oder das automatische Schlachtfeld. Es geht jetzt nicht nur um Atomraketen, das kennen wir alles, und Panzer, sondern hier sind Sachen am Horizont, die sind genauso problematisch. Man muss auf Rüstungsbegrenzung und Abrüstung hinarbeiten und vor allem sollten wir für uns selbst dafür eintreten, dass die EU keine Militär- und keine politische Supermacht wird, um da in diesem Spiel mitzumengen. Und stattdessen sollte die UNO und die UNO-Charta als Regelsystem gestärkt werden. Und vor allem sollte Feindbildproduktion und Propaganda gestoppt werden und eine Kultur der Kooperation gesucht werden. Und deswegen ist ein Nein zum TTIP in seiner jetzigen Form auch ein Beitrag für die Entwicklung einer friedlichen Weltordnung.